Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Nachhaltig wirtschaften bedeutet in dieser Definition nur so viel Holz dem Wald zu entnehmen, wie wieder nachwächst. Der sächsische Oberberghauptmann Karl von Karlowitz gilt als Wortschöpfer. Das Ganze geht zurück auf das Jahr 1713. Aktuell wird unter Nachhaltigkeit viel mehr verstanden. Es geht auch darum, die Umwelt nicht zu verschmutzen und faire Bedingungen für die Beschäftigten zu sichern. Über nachhaltige Produktion in der Outdoor-Bekleidungsbranche gleich unser erster Beitrag. Eine nachhaltige Verpackung könnte etwa aus Eierschalen bestehen. Auch das ist ein Thema heute bei uns. Außerdem beschäftigen wir uns mit Monarchfaltern, die in Kalifornien selten geworden sind und mit Schutzmaßnahmen zurückkommen sollen und mit der Transformation der Gaswirtschaft weg von fossilem Erdgas. Im Verbrauchertipp geht es dann um Schlüssel für Behindertentoiletten. Die Wandersaison hat begonnen und damit die Frage, was ziehe ich draußen an? In diesem Frühjahr ist regenfeste Bekleidung besonders wichtig. Aber es kommt nicht nur darauf an, trocken zu bleiben. Wer in die Natur geht, will die Umwelt möglichst wenig belasten. Und manche Outdoor-Jacken enthalten problematische Substanzen, die sich in der Umwelt anreichern können. Außerdem sind faire Produktionsbedingungen vielen Menschen wichtig. Einige Hersteller versprechen, auf solche Rahmenbedingungen zu achten. Werden die Versprechen gehalten? Und wenn ja, woran kann ich das erkennen? Dieser Frage ist mein Kollege Benedikt Kaninski nachgegangen.
Als Pionier gehen wir voran und stellen Outdoor-Ausrüstung her, die den Schutz vor den Elementen und den Schutz der Natur in Einklang bringt. Komm mit und begleite uns auf diesem Weg.
Nachhaltig produzierte Outdoor-Bekleidung. Das ist das Versprechen von Marken wie VD. Die Produkte sollen unter anderem aus nachhaltigen Materialien produziert und langlebig sein. Und auch die Produktion, die vor allem in Asien stattfindet, soll unter fairen Bedingungen ablaufen, erklärt Hilke Patzwall, die Nachhaltigkeitsmanagerin bei VD.
Dass zum Beispiel wir unsere Bestellungen so rechtzeitig bei unseren Lieferanten platzieren, dass die überhaupt in der Lage sind, in der angemessenen Lieferzeit ohne wahnsinnig Überstunden zu machen oder eben ihre Mitarbeitenden unglaublich unter Druck setzen zu müssen, das überhaupt zu schaffen ist, die Produkte herzustellen in der Zeit.
Außerdem hat VD Mitarbeitende, die zum Beispiel an den Produktionsstätten in Vietnam eingesetzt werden.
Einheimische, die die Sprache sprechen, die Kultur kennen und deren Job es ist, tagtäglich in den Produktionsbetrieben vor Ort zu sein und dort für nicht nur die Qualitätskontrolle sozusagen zu sorgen, sondern auch eben für die Einhaltung von Sozialstandards und auch auf Umweltthemen zu achten.
Diese Maßnahmen, um Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion zu kontrollieren, sind bei weitem kein Standard. Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW sieht einen klaren Unterschied zu anderen Bereichen in der Textilbranche.
Ganz emissionsfrei wird man das nie schaffen können, aber in meinen Augen ist die Outdoor-Branche von der gesamten Textilindustrie halt diejenige, die sich am meisten Mühe gibt, nachhaltig zu produzieren.
Viele Outdoor-Marken setzen sich also offenbar für Nachhaltigkeit ein. Aber wie erkennt man, welches Produkt wirklich nachhaltig produziert wurde? Dafür gibt es verschiedene Siegel und Slogans, erklärt Philipp Held.
Die Label sind schon relativ verlässlich, weil das ist natürlich für mich als Kunde eine der wenigen Punkte, die ich beim Kauf auch wirklich noch prüfen kann. Aber es kostet halt Zeit, ne? Ich muss mich informieren. Insofern sind die Siegel eine praktische Lösung, die es gibt. Und wir empfehlen natürlich die unabhängigen Siegel, also die nicht von den Herstellern selbst kreiert worden sind, sondern die halt ja von vielen Herstellern genutzt werden.
Beispiele hierfür sind die Siegel von IVN, Bluesign oder der grüne Knopf. Eine genaue Übersicht darüber, was die Label aussagen, gibt es auf der Internetseite der Verbraucherinitiative. Das Problem? Im Dschungel der verschiedenen Labels können Verbraucher schnell den Überblick verlieren. Deshalb hofft die Verbraucherzentrale NRW darauf, dass selbstgemachte Siegel der Hersteller in Zukunft verhindert werden.
Vor allem hegen wir auch wirklich große Hoffnung in das Lieferkettengesetz, was eben die schlimmsten Umtriebe in der Produktion von allen möglichen Produkten, das Lieferkettengesetz ist ja allgemein, eben unterbindet.
Auch Hilke Patzwall vom Outdoor-Bekleidungshersteller VD erhofft sich in Zukunft strengere Regulierungen, vor allem weil die Investitionen in eine nachhaltige Produktion ein enormer Kostenfaktor für die Unternehmen sind.
und Marken, die gar nicht sich für diese Themen interessieren bisher oder eben ihr ganzes Budget nur ins Marketing stecken, die haben natürlich momentan einen echten Marktvorteil gegenüber den Marken, die eben sehr stark in ihre Lieferketten, in die Nachhaltigkeitsthemen investieren, dafür nicht so viel Marketing machen können. Ich glaube, als Gesellschaft tut es uns gut, wenn wir da einfach viel, viel strenger sind.
Die Europäische Union hat sich dahingehend mit dem Green Deal zu mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der Textilbranche verpflichtet. Fraglich ist aber weiterhin, wann sich nachhaltige Produktion für die Hersteller auch wirklich lohnt. Abgesehen von den Plänen rund um Labels und Siegel hat Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW aber noch einen praktischeren Tipp, um seine Outdoor-Kleidung länger zu nutzen.
Man kann wirklich sehr, sehr gut Schuhsohlen von Wanderstiefeln komplett auswechseln lassen. Ist viel billiger als einen neuen Schuh zu kaufen, spart eben auch wirklich viel CO2 ein. Oder ich kaufe mir eben halt eine Jacke gebraucht oder leihe mir sogar exotische Artikel für den Outdoor-Bereich, wenn ich jetzt eine Bergtour mache und ein Klettersteigset, was ich aber nur für 14 Tage Ferien brauche und dann nicht wieder. Es ist natürlich immer besser für die Umwelt, das nur zu leihen, anstatt etwas neu zu kaufen.
Soweit Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zum Schluss des Beitrags von Benedikt Kaninski über nachhaltige Outdoor-Bekleidung. Die Natur macht die besten Erfindungen, zum Beispiel die Eierschale. Sie ist hart genug, um das Eierlegen unzerbrochen zu überstehen und sie bietet wochenlang Schutz für das werdende Huhn oder den werdenden Hahn darin. Eigentlich ein gutes Ausgangsmaterial für eine nachhaltige Verpackung, das dachten sich Studentinnen der Universität in Hohenheim bei Stuttgart. Sie haben eine Verpackung aus Eierschalen entwickelt, die natürlich biologisch abbaubar ist und außerdem ist sie sogar essbar. Stefan Tröntle stellt Ihnen die Erfindung vor.
Eierschalen als essbare Verpackung in einer Tütensuppe? Das knirscht doch zwischen den Zähnen. Tut es nicht, sagt Alena Fries, Masterstudentin an der Uni Hohenheim.
Die wird natürlich nicht als Eierschale selbst integriert, sondern die muss dann klein gemahlen werden. Und dann fällt sie gar nicht auf und sie knirscht auch nicht.
Denn die Eierschalen sind nur ein Teil der Mischung, aus der die Gruppe der 5 Studentinnen ihre nachhaltige und essbare Verpackung herstellt.
Sie sind trotzdem eine wichtige Ressource für uns, die auch interessante Aspekte enthält und die auch zum Teil in der Verpackung auch bessere Eigenschaften hervorheben kann.
Wenn man sie mit pflanzlichen Eiweißen, Bindemittel und Wasser mischt. In Form gegossen und im Ofen getrocknet, entsteht eine dünne, fast durchsichtige Folie. Die fühlt sich an wie eine Plastiktüte und lässt sich auch so verarbeiten. Zum Beispiel kann man mit Hitze kleine Tütchen daraus schweißen und die dann mit einer Suppen- und Würzmischung für Fertiggerichte befüllen. In einem Becher zusammen mit Instantnudeln reicht aber heißes Wasser und der kleine Beutel löst sich in Sekundenschnelle wieder auf und kann unbemerkt mitgegessen werden. Ein Snack, ohne dass dabei umweltschädlicher Plastikmüll entsteht. Eierschalen gibt es schließlich genug. Bis zu 20 Milliarden Eier werden in Deutschland jedes Jahr verbraucht.
Wir hatten eine grundsätzliche Idee, wie man das herstellen kann und hatten verschiedene Rohmaterialien zur Verfügung, sind ins Labor gegangen und haben dann erstmal wild drauf losexperimentiert, was am besten funktioniert, haben analysiert, wie es aussieht und das dann im besten Fall angepasst und am Ende waren wir zufrieden mit unserem Produkt.
Am Ende, das heißt nach 9 Monaten Laborarbeit. Edgy nennt die Studentinnengruppe ihre Erfindung, kommt von Cutting Edge Research wie Spitzenforschung und Eggs wie Eier. Anlass war ein von der EU geförderter Wettbewerb für nachhaltige Verpackungen. Edgy landete auf Platz 1. Die Uni Hohenheim bei Stuttgart liegt in Sachen Lebensmittelwissenschaften deutschlandweit ganz vorne und fördert die Teilnahme an Wettbewerben wie diesen. Jetzt ist die Frage, ob sich die Lebensmittelhersteller für die Erfindung aus Hohenheim interessieren. Da stehen die Chancen gar nicht schlecht, sagt Professor Jörg Hinrichs vom Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie.
Dass solch eine Verpackung im Handel landet, 50-50. Aktuell, denke ich, ist die Situation recht günstig, weil in den Unternehmen wird nach neuen Lösungen gesucht und die hatten wir eine interessante Lösung.
Ein Jahr Vorlauf braucht die Industrie aber mindestens, sagt Hinrichs, der für die Erfindung seiner Studentinnen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten sieht.
Im Grunde für alles, was to go ist heute, wären solche Verpackungen interessant. Wo man heute ja auch Papierverpackungen hat, diese zu ersetzen, denke ich, wäre es eine gute Möglichkeit.
Denn die nachhaltige Folie ist grundsätzlich auch so herstellbar, dass sie sich nicht im Wasser auflöst. Das Edgy-Team jedenfalls überlegt schon mal, wofür sich die Erfindung noch nutzen lässt. Noch einmal Alina Fries.
Wir arbeiten momentan mit Pulvern, die trocken sind. Wir würden aber auch gerne unsere Verpackung auf vielleicht flüssigere, öligere Produkte erweitern und neben Nudeln auch mit anderen Fertigprodukten arbeiten, beziehungsweise auch Salatsoßen oder andere Produkte.
Über Verpackungen aus Eierschalen war das ein Beitrag von Stefan Tröntle. Und an dieser Stelle eine Meldung. Tofu-Wurst, Sojabratling oder Veggie-Burger. Der Trend zu alternativen Produkten zu Fleisch- und Wurstwaren setzt sich fort. Im vergangenen Jahr hat die Produktion solcher Waren in Deutschland um 6,5% auf 104.300 Tonnen angezogen, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Im Vergleich zu 2019 war das sogar ein Anstieg um fast 73%. Der Wert der hergestellten Waren erhöhte sich um 17% auf 537 Millionen Euro und die Zahl der produzierenden Unternehmen um 7 auf 51. Mit einem Warenwert von 42,4 Milliarden Euro war allerdings die Fleischproduktion immer noch rund 80 Mal größer als die für Fleischersatz. Nach bereits veröffentlichten Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist der Fleischkonsum im vergangenen Jahr mit 52 Kilo pro Jahr und Kopf auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung gesunken. Im Jahr 2012 waren es noch über 60 Kilogramm gewesen. Zu unserem nächsten Beitrag. Für einen Schmetterling ist der Monarchfalter ein eindrucksvolles Tier, bis zu 5 cm groß und mit auffällig orangener Färbung der Flügel. Noch beeindruckender ist die Reisetätigkeit. Die Tiere fliegen um die 6000 Kilometer, um in Südkalifornien oder in Mexiko zu überwintern. Die Bestände sind allerdings in den vergangenen Jahren sehr stark geschrumpft, auch wegen Zerstörung von Biotopen, die sie für die Überwinterung brauchen. Das Verschwinden der Monarchfalter hat Tierschützer auf den Plan gerufen. Einer davon lebt in Kalifornien, knapp nördlich der Golden Gate Bridge bei San Francisco, und mein Kollege Arndt Peltner hat ihn besucht.
So, this is a cattle ranch that my dad started in the 1970s.
Das ist Olle Schell. Eigentlich ist er ein erfolgreicher Filmemacher, lebte viele Jahre in New York City auf der anderen Seite des Kontinents. Doch wir stehen hier auf der Ranch seines Vaters im kalifornischen Bolinas, die seit den 1970er Jahren in Familienbesitz ist. Bolinas ist eine Kleinstadt nördlich des Golden Gates mit einer reichen Geschichte.
We're in West Marin County right now.
Wir sind hier im Bezirk West Marin, einem Ort, der nicht groß auf den Karten vermerkt ist. Meine Eltern waren Hippies und zogen 1969 hierher. Damals wollten viele, wie auch meine Eltern, wieder zurück zur Natur und Farmer werden. Dieser Ort hier in West Marin ist reich an Künstlern und Musikern. Der 48-jährige Olle Schell führt mich über die Ranch, der Blick auf den Pazifik. Nach den monatelangen Regenfällen liegen die weiten Weiden in einem saftigen Grün vor uns. Wegen diesem einzigartigen Blick kam Olle allerdings nicht zurück aus New York. Ich erinnere mich, als Kind hier, da waren Hunderttausende von Monarchfalter in diesen Bäumen. Da konnte ich an einem Ast schütteln und tausend Schmetterlinge flogen los. Als ich zurückkam, merkte ich auf einmal, dass da keine Schmetterlinge mehr waren. Olle Schell war geschockt. In den 1980er Jahren, als er noch ein Kind war und hier auf der Ranch aufwuchs, gab es in Kalifornien zwischen 3 und 5 Millionen Monarchfalter. Doch die Schmetterlingspopulation sank von Jahr zu Jahr. Die XERCES, Society for Preservation, zählt jährlich die Butterflies. Der Bestand sank auf 300.000, dann sogar auf 20.000 und schließlich wurden im Jahr 2020 nach den heftigen Waldbränden in Kalifornien nur noch 1.850 Monarchfalter in Kalifornien gezählt. Die Lage war mehr als dramatisch. Die Gründe dafür waren und sind vielfältig. Da ist der Klimawandel, der sich im Westen der USA auch durch riesige Feuer bemerkbar macht. Da ist der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Da ist aber auch der Verlust von Überwinterungsplätzen für die Monarchfalter, die auf ihrem Weg von British Columbia in Kanada, aus den Bundesstaaten Washington, Oregon und von überall her westlich der Rockies in Gegenden wie diese zogen und ziehen. Die Monarchfalter ziehen jeden Winter zwischen Oktober und Februar zur Küste, denn da ist es durch das Meer wärmer. Hier ernähren sie sich vor allem vom Nektar der hiesigen Pflanzen, mit dem Ziel, rund 10% mehr Körpermasse zuzunehmen. Dazu ruhen sie sich in den Bäumen aus und fliegen an warmen Tagen los, um sich vom Blütennektar zu ernähren. Für Olle Schell war nach seiner Rückkehr klar, er will was tun. Er kontaktierte die XERCES Society, die ihm nur zu gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich sagte ihnen, ich habe dieses riesige Stück Land hier, auf dem ich gerne was machen würde. Und sie meinten, okay, am Anfang solltest du rund 1200 dieser für Kalifornien natürlichen Pflanzen anpflanzen. Sie gaben mir da eine lange Liste, darauf Coffee Berry, die Kaffeebeere, auch Coyote Mint, 60 verschiedene Pflanzen, und das haben wir gemacht. Ole Schell fand schnell Mitstreiter für die Rettung der Schmetterlinge. Sogar eine Gruppe von Irak-Veteranen half beim Bau der Zäune zum Schutz der Pflanzen vor Rehen und Hasen. Finanziert wird alles über Spenden und Fördergelder. Wir versuchen, einen Monarchfalter-Korridor zu schaffen. Was man dafür braucht, ist Wasser. Das haben wir mit unserem eigenen See auf dem Grundstück. Dann eine Nahrungsquelle, die wir mit den Pflanzen geschaffen haben. Und dann auch eine Überwinterungsmöglichkeit, wo sie Unterschlupf finden. Ole Schell zeigt auf einen riesigen Eukalyptus-Baumbestand am Rande des Grundstücks. Die Bäume sind nicht ursprünglich in Kalifornien, aber die Schmetterlinge nutzen sie als Rückzug. Es scheint also zu funktionieren. Wir haben noch nicht wieder diese riesigen Cluster, aber wir sehen, wie sie hierher zur Nahrungsaufnahme kommen. An manchen Tagen sitze ich hier und beobachte einfach und in 20 Minuten sieht man dann 25 Monarchfalter fliegen. Das klingt nach einer kleinen Zahl, aber das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dass sie zurückkommen. Vom glamourösen Filmgeschäft zum Schmetterlingsexperten. Vom Big Apple New York City ins ländliche Bolinas in West Marin. Ole Schell bereut diesen Schritt ganz und gar nicht. Ich konnte es ja hier umsetzen. Naiverweise dachte ich, das ginge mal auf die Schnelle. Aber ich sagte, Zäune errichten, Löcher graben, Pflanzen kaufen und einbuddeln, wässern, jemanden anstellen, eine Bewässerungsanlage verlegen, das alles ist ziemlich viel Arbeit. Aber es war wohl gut, dass ich anfangs nicht wusste, was da auf mich zukommt. Sonst hätte ich es wohl nicht gemacht.
Arndt Peltner war das über die Rückkehr der Monarchfalter im Süden von Kalifornien. Auf die Dauer soll Gas aus fossilen Quellen als Energiequelle verschwinden. Schließlich ist es nur wenig klimaverträglicher als Kohle. Ganz ersetzbar ist es allerdings auch auf lange Sicht wohl nicht. Erdgas soll also ersetzt werden durch Wasserstoff und erneuerbar hergestellte Gase, wobei die Vorstellungen über die erforderlichen Mengen weit auseinandergehen. Die Politik stellt derzeit die Weichen für diese Veränderung. Die Energiewirtschaft muss das Ganze umsetzen und deren Lobbyverbände haben heute Vormittag ihre Vorstellungen dafür skizziert. Für uns hat Dieter Nürnberger zugehört.
500.000 Kilometer umfasst das derzeitige Gasinfrastrukturnetz in Deutschland und es sei bereit, neue Gase zu den Anwendungen in der Industrie und auch im Wärmebereich zu transportieren. Zudem zeigen die Untersuchungen, die heute der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, und der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW, vorlegten, dass die neuen Gase künftig auch in ausreichenden Mengen und zu tragbaren Kosten verfügbar sein könnten. Viel Zuversicht somit bei Kirsten Westphal von der Hauptgeschäftsführung des BDEW.
Neue Gase sind unverzichtbar bei der stofflichen Nutzung. In der Industrie stehen am Beginn der Wertschöpfung, sind wichtig für den Flug- und den Schiffsverkehr, sind auch wichtig für die Absicherung bei der Strom- und Wärmeerzeugung bei der Kalt-Dunkelflaute. Die große Stärke der Moleküle ist ganz klar, sie sind dann CO2-neutral, speicherbar, flexibel abrufbar und einsetzbar und können mithin auch die Stromnetze entlasten und einen Beitrag zur Stabilität leisten, auch durch steuerbare Gaskraftwerke.
Zumindest wenn die politischen Weichen hierzulande entsprechend gestellt werden. Unter dem Begriff neue Gase werden erneuerbare und dekarbonisierte Gase wie Biogas, Wasserstoff und seine Derivate zusammengefasst. Deutschland steht vor der energiepolitischen Herausforderung, bis 2045 klimaneutral zu werden. Der heute vorgestellte Transformationspfad basiert auf einem intensiv geführten Dialog innerhalb der betroffenen Branchen. Doch trotz Zuversicht, dass der Umbau in entsprechender Zeit auch gelingen kann, blieben Fragen offen, so die Hauptgeschäftsführerin des BDEW.
Wir haben die großen geoökonomischen Herausforderungen tatsächlich einer Fragmentierung, Abkopplung mit Auswirkungen auf potenzielle Rohstoff- und Lieferketten und hinzu kommen die Unwägbarkeiten, die wir alle kennen. Wie entwickeln sich die Technologien, die soziale Akzeptanz, Fachkräfte, Materialverfügbarkeit? Wie geht es weiter mit den Planungsabläufen? Und nicht zuletzt haben wir natürlich auch unterschiedliche Transformationspfade.
Besonders bei den Nachbarn in der Europäischen Union, denn Deutschland ist Teil des europäischen Verbundnetzes. Auf jeden Fall aber müsse die Transformation beschleunigt werden, so die Experten. Das betreffe besonders die Resilienz, also die Krisenfestigkeit des Systems. Hier geht es um die Vorhaltung alternativer Lösungen und auch ausreichend bemessener Infrastrukturen. Somit blieben Unsicherheiten, auch was die Schätzung der entsprechenden Bedarfe angehe. Ebenso bei den Kosten, sagt Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW.
Der Umbau dieser Infrastruktur erfolgt in der Regel zu weniger als 15% der Neubaukosten. Und die Anpassung der Netze auf 20% Wasserstoff der Verteilnetze erfolgt zu 0 Euro. Wenn wir an die 100% Umstellung denken, dann wissen wir heute schon, dass wir in den Verteilnetzen dafür ungefähr 7 Milliarden Euro zu investieren haben. Für die Umstellung des gesamten Netzes einschließlich der Hochdrucknetze ist diese Summe höher. Sie fällt beispielsweise für das Startnetz, das derzeit untersucht wird, mit 8000 Kilometern mit ungefähr 10 Milliarden Euro aus.
Und so könne derzeit auch noch wenig zu den künftigen Marktpreisen in der Versorgung mit neuen Gasen gesagt werden. Doch gehen die Autoren künftig von dynamischen Märkten aus, die dann auch eine ausreichende Menge an neuen Gasen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten werden.
Die Gaswirtschaft stellt sich auf erneuerbar hergestellte und biobasierte Gase um. Dieter Nürnberger berichtete über den Transformationspfad.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für Menschen mit Behinderung hängt die Mobilität oft von ganz einfachen Dingen ab. Dazu gehört zum Beispiel die Erreichbarkeit einer Toilette, die häufig besonders geräumig sein muss, etwa wenn man mit Rollstuhl unterwegs ist. Um Behindertentoiletten auch tatsächlich nutzen zu können, gibt es ein spezielles Schlüsselsystem. Wie es funktioniert und wer den Schlüssel beanspruchen kann, sagt Klaus Deuse im Verbrauchertipp.
Blinde, Schwerbehinderte oder Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, benötigen entsprechend geräumig gestaltete Toilettenräume. Ebenso wie Demenzkranke, die beim Gang zur Toilette auf die unterstützende Begleitung einer Hilfsperson angewiesen sind. Mit Demenzkranken eine Toilette an einem Autobahnrastplatz aufzusuchen, ist nach den Erfahrungen von Jutta Meder von der Alzheimer-Gesellschaft Bochum meist mit Stress und Scham verbunden.
Andere Reisende erkennen nicht die Not der Menschen mit Demenz und reagieren irritiert, wenn der geistig gesunde Partner den Toilettengang begleitet. So gab es unschöne Situationen, als die pflegende Ehefrau mit ihrem Ehemann die Damentoilette aufgesucht hat.
Ein wenig bekannter Ausweg ist der Euroschlüssel. Dabei handelt es sich um ein europaweit einheitliches Schließsystem für behindertengerechte Anlagen. Wer im Besitz eines Euroschlüssels ist, kann diese über 12.000 Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen. Die Berechtigung, um einen solchen Schlüssel zu erhalten, hängt von der Art und dem Grad der Behinderung ab, erläutert Jutta Meder.
Hierzu gehören schwer oder außergewöhnlich Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Stomaträger, Blinde, Menschen, die an multipler Sklerose erkrankt sind oder an chronischen Blasen- und Darmerkrankungen leiden.
Zum Kreis der Berechtigten gehören außerdem Schwerbehinderte, wie zum Beispiel Demenzkranke, die auf die Unterstützung einer Hilfsperson angewiesen sind. Vertrieben wird der Euroschlüssel vom Club Behinderter und ihrer Freunde Darmstadt und Umgebung e.V., der im Internet unter www.cbf-da.de zu erreichen ist. Der Schlüssel kostet rund 27 Euro und bleibt im Besitz der behinderten Personen. Maßgeblich für die Vergabe sind die eingetragenen Kriterien auf dem Schwerbehindertenausweis.
Wenn das Merkzeichen AG, B, H oder BL oder das Merkzeichen G und der Behinderungsgrad ab 70% aufwärts enthalten ist.
Oft dauert die Aufstellung eines Schwerbehindertenausweises jedoch einige Wochen. Um keine Zeit zu verlieren, ist es durchaus möglich, die Behinderung von einem Arzt bescheinigen zu lassen.
Wenn noch kein Schwerbehindertenausweis vorhanden ist, würde ich eine kurze Stellungnahme des behandelnden Arztes mitsenden.
Beim Club der Behinderten und ihrer Freunde in Darmstadt ist außerdem auch ein Verzeichnis der besonderen Art mit dem Titel Der Locus erhältlich, in dem alle Toilettenstandorte in Deutschland und Europa aufgeführt sind. Behinderte benötigen Toiletten aber nicht nur auf Reisen, sondern auch bei einem Abstecher mit ihren Angehörigen in die Innenstadt oder bei einem Museumsbesuch. Insofern, konstatiert Jutta Meder, stellt der Euroschlüssel ein geeignetes Hilfsmittel dar, um die Erkrankung und Behinderung besser bewältigen zu können. Oder, um es auf den Punkt zu bringen:
Der Euroschlüssel kann Betroffenen im doppelten Sinn den Druck nehmen.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk kommen gleich die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion und dann die Informationen am Mittag mit Malte Hennig am Mikrofon. Ein Thema ist die Migrationspolitik, unter anderem im Interview mit Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und auswärtige Politik.